die Buchhändlerin. Wir lesen vor.
Viktor Klemperer, LTI. Es gab den BDM und die HJ und die DAF und ungezählte andere solche abkürzenden Bezeichnungen. Als parodierende Spielerei zuerst, gleich darauf als ein flüchtiger Notbehelf des Erinnerns, als eine Art Knoten im Taschentuch. Und sehr bald und nun für alle die Elendsjahre als eine Notwehr, als ein an mich selbst gerichteter SOS-Ruf, steht das Zeichen LTI in meinem Tagebuch. Ein schön gelehrtes Signum, wie ja das Dritte Reich von Zeit zu Zeit den volltönenden Fremdausdruck liebte. Garant klingt bedeutsamer als Bürge und diffamieren imposanter als Schlechtmachen. Vielleicht versteht es auch nicht jeder und auf den wirkt es dann erst recht. LTI? Lingua Tertii Imperii. Sprache des Dritten Reichs. Ich habe so oft an ein Alt-Berliner Anekdote gedacht. Wahrscheinlich stand sie in meinem schön illustrierten Glasbrenner, dem Humoristen der Märzrevolution. Aber wo ist meine Bibliothek geblieben, in der ich nachsehen könnte? Ob es Zweck hätte, sich bei der Gestapo nach ihrem Verbleib zu erkundigen? Vater, fragte also ein Junge im Zirkus, was macht denn der Mann auf dem Seil mit der Stange? Dummer Junge, das ist eine Balancierstange, an der hält er sich fest. Au, Vater, wenn er sie aber fallen lässt. Dummer Junge, er hält ihr ja fest. Mein Tagebuch war in diesen Jahren immer wieder meine Balancierstange, ohne die ich 100-mal abgestürzt wäre. In den Stunden des Ekels und der Hoffnungslosigkeit, in der endlosen Öde mechanistischer Fabrikarbeit, an Kranken- und Sterbebetten, an Gräbern, in eigener Bedrängnis, in Momenten äußerster Schmach, bei physisch versagendem Herzen, immer half mir diese Forderung an mich selber. Beobachte, studiere, präge dir ein, was geschieht. Morgen sieht es schon anders aus, morgen fühlst du es schon anders. Halte fest, wie es eben jetzt sich kundgibt und wirkt. Und sehr bald verdichtete sich dann dieser Anruf, mich über diese Situation zu stellen und die innere Freiheit zu bewahren, zu der immer wirksameren Geheimformel LTI. LTI. Die jüdische Brille. Meine Frau pflegte den Heeresbericht aus der Stadt mitzubringen. Ich selber blieb vor keinem Aushang oder Lautsprecher stehen und in der Fabrik waren wir Juden auf den Bericht des Vortages angewiesen, denn ein Arier nach dem neuesten Telegramm zu fragen, wäre politisches Gespräch gewesen und hätte schnurgerade ins KZ führen können. Ist Stalingrad endlich über? Jawohl, eine Dreizimmerwohnung mit Bad wurde in heldenhaften Ringen erobert und trotz 7-mal wiederholter Gegenangriffe behauptet. Warum spottest du? Weil sie es nie kriegen, weil sie daran verbluten. Du siehst eben alles durch die jüdische Brille. Jetzt nimmst auch du schon die Judensondersprache an. Ich war beschämt. Als Philologe ständig bemüht, das sprachlich Besondere jeder Situation und jeden Zirkels zu beachten und selber ganz ungefärbt neutral zu sprechen, hatte ich nun doch von meiner Umgebung abgefärbt. Man verdirbt sich auf solche Weise das Gehör, die Registriergabe. Aber ich war zu entschuldigen. Es ist ganz unmöglich, dass eine Gruppe in die gleiche Lage gepresst wird, besonders wenn es sich um ein wirkliches Pressen, um Feinddruck handelt, ohne Sprachbesonderheiten aus sich herauszubilden. Der Einzelne kann sich dem nicht entziehen. Wir gehörten den verschiedensten Provinzen, Schichten, Berufen an. Keiner war mehr biegsam jung, mancher schon Großvater. So wie ich 30 Jahre zuvor mit der Idee eines Hotellabriers spielte, ich hatte ein Lektorat an der Universität Neapel und wir waren Dauergäste eines Küstenhotels, durch das die Touristen unablässig strömten, so und mit größerem Recht dachte ich jetzt an eine Folge jüdischen Charaktere. Da waren zwei Ärzte und ein Landgerichtsrat und drei Anwälte und ein Maler und ein Gymnasiallehrer und ein Dutzend Kaufleute und ein Dutzend Fabrikanten und mehrere Techniker und Ingenieure und, größte Seltenheit unter den Juden, ein ganz ungelernter Arbeiter, fast ein Analphabet. Da waren Anhänger der Assimilation und Zionisten, da waren Leute, deren Vorfahren seit Jahrhunderten in Deutschland saßen und die beim besten Willen nicht aus ihrer deutschen Haut herausgekonnt hätten. Und andere wieder, die eben erst aus Polen zugewandert waren und deren noch nicht im Entferntesten abgelegte Muttersprache der Jargon bildete und nicht etwa das Deutsche. Aber nun waren wir eben die Gruppe der Dresdner Sternträger und die Gruppe der Fabrikarbeiter und Straßenkehrer und waren die Bewohner der Judenhäuser und die Gefangenen der Gestapo. Und wie im Gefängnis und wie beim Heer gab es sofort eine Gemeinsamkeit, die frühere Gemeinsamkeiten und Individualitäten übertünchte und mit Naturnotwendigkeit neue Sprachgewohnheiten hervorbrachte. Am Abend des Tages, der die erste verschleierte Nachricht vom Sturz Mussolinis gebracht hatte, klopfte Waldmann an Stühlers Tür. Wir teilten mit Stühlers und Kohns die Küche, die Diele, das Badezimmer. Geheimnisse gab es da kaum. Waldmann war vorher ein wohlhabender Pelzhändler gewesen. Jetzt machte er den Portier des Judenhauses, hatte auch beim Abtransport der Leichen aus den Judenhäusern und dem Gefängnis mitzuhelfen. »Ist es gestattet, einzutreten?« rief er. »Seit wann bist du denn so höflich?« kam von drin die Antwort und Waldmann erwiderte sofort. »Es geht ja nun zu Ende. Da muss ich mich wieder an den Umgangston mit meinen Kunden gewöhnen und fange gleich bei ihnen an.« Er sprach völlig ernst. Er hatte gewiss nicht die Absicht zu scherzen. In der Hoffnung seines Herzens verlangte es ihn nach der alten Sozialschicht seiner Sprache zurück. »Du hast wieder mal die jüdische Brille auf der Nase«, sagte Stühler auf der Türschwelle. Er war ein schwerblütiger und oft enttäuschter Mensch. »Du wirst sehen, er ist über Röhm weggekommen und über Stalingrad. Er wird auch über Mussolini nicht fallen.« Du und sie gingen bei uns merkwürdig durcheinander. Die einen, besonders wohl die Teilnehmer am Ersten Weltkrieg, gebrauchten das Du, so wie sie es damals im Heer gebraucht hatten. Die anderen hielten am Sie fest, als vermöchten sie dadurch, ihren alten Zustand zu bewahren. Mir selber ist das affektische Doppelwesen des Du in diesen Jahren ungemein deutlich geworden. Wenn mich ein arischer Arbeiter mit Selbstverständlichkeit duzte, es brauchte gar kein besonderer Trost, von ihm ausgesprochen zu werden, dann empfand ich es immer als einen Zuspruch, als ein Anerkennen der menschlichen Gleichheit zwischen uns. Wenn es von der Gestapo kam, die uns grundsätzlich duzte, war es mir immer wieder ein Schlag ins Gesicht. Das Du des Arbeiters wiederum war mir auch nicht nur deshalb erfreulich, weil es einen Protest gegen die Sternschranke in sich schloss, sondern wenn es in der Fabrik selber zur Anwendung kam, wo sich ja die völlige Abschließung der jüdischen Belegschaft doch nicht gänzlich durchführen ließ, trotz aller dahin zielenden Gestapo-Vorschriften, dann nahm es mich auch immer als Zeichen des geschwundenen oder mindestens verringerten Misstrauens dem Bourgeois und Akademiker gegenüber. Die Verschiedenartigkeit des Sprechens, je nach der Sozialschicht, ist ja keineswegs nur von ästhetischer Bedeutsamkeit. Vielmehr bin ich überzeugt davon, dass das unselige Misstrauen zwischen den Gebildeten und den Proletariern zu einem sehr großen Teil gerade auf den Unterschieden der Sprachgewohnheit beruht. Wie oft in diesen Jahren habe ich mir gesagt, wie soll ich's nur anstellen? Der Arbeiter liebt es in jedem Satz, die saftigen Ausdrücke der Verdauung zu verwenden. Tue ich desgleichen, so merkt er, dass mir das nicht vom Herzen kommt und hält mich für einen Heuchler, der sich anschmieren will. Red ich aber, wie mir der Schnabel gewachsen oder in der Kinderstube und Schule geformt worden ist, dann hält er mich für hochmütig. Für einen feinen Pinsel. Nur in einer teilweisen Anpassung an die größte Derbheit der Arbeitersprache bestand aber die gruppenmäßige Veränderung unseres Sprechens keineswegs. Wir übernahmen Ausdrücke, die mit der Sozialordnung und den Gewohnheiten des Arbeiters verbunden sind. Fehlte jemand an seinem Arbeitsplatz, so fragte man nicht, ob er krank, sondern ob er krank geschrieben sei. Denn erst aus der Buchung durch den Kassenarzt ergab sich das Recht auf Krankheit. Die Frage nach seinem Einkommen pflegte man vor dem zu beantworten, ich verdiene im Monat so und so viel oder mein Gehalt beträgt im Jahr das und das. Jetzt sagte jeder, 30 Mark bringe ich wöchentlich nach Hause und von einem Bessergestellten hieß es, er hat eine dickere Lohntüte. Wenn wir von jemandem sagten, er tue schwere Arbeit, so hatte Schwer immer und ausschließlich physische Geltung. Der Mann schleppte schwere Kisten oder schob schwere Karren. Neben diesen der üblichen Arbeitersprache entnommenen Ausdrücken waren andere im Umlauf, die teils dem Galgenhumor, teils dem notwendigen Versteckspiel unserer Lage entstanden. Bei ihnen ist nicht jedes Mal mit Sicherheit anzugeben, wie weit sie nur lokale, wie weit, um es philologisch zu benennen, gemeingermanische Bedeutung hatten. Man war besonders im Anfang, als Verhaftung und Lager noch nicht unbedingt mit Tod identisch waren, nicht gefangen, sondern verreist. Man war nicht im Konzentrationslager und noch nicht in den vereinfachten und allgemein üblichen KZ, sondern im Konzertlager. Eine scheußliche Spezialbedeutung erhielt das Verbum melden. Er muss sich melden, hieß, er ist zur Gestapo bestellt und eine solche Meldung war bestimmt mit Misshandlung und immer häufiger mit immer Wiederkehr verbunden. Ein beliebter Vorwand zu diesem Hinbestellen war neben dem Vorwurf des verdeckten Sterns die Anklage, Gräuelnachrichten verbreitet zu haben. Hierfür hatten sich ein einfaches Verbum herausgebildet. Gräueln. Hatte einer Nachrichten des Auslandssenders gehört? Und das war täglich der Fall, so kam sie bei uns aus Kötschenbroda. Kötschenbroda hieß in unserer Sprache geradezu London, Moskau, Beromünster und Freiheitssender. Wurde eine Nachricht angezweifelt, so stammte sie aus dem Mundfunk oder der JMA, was jüdische Märchenagentur bedeutete. Sprach man von dem dicken Gestapo-Beamten, der die jüdischen Angelegenheiten, Belange auch eines der schmutzig gewordenen Worte innerhalb der Dresdner Bezirk zu verwalten hatte, so hieß er durchweg der Judenpapst. Allmählich tritt zu der Angleichung an das Arbeiterdeutsch und zu den neuen der Situation entsprungenen Ausdrücken ein drittes Charakteristikum hinzu. Die Zahl der Juden wird immer kleiner. Einzeln und in Gruppen verschwinden die Jungen nach Polen und Litauen, die Alten nach Theresienstadt. Ganz wenige Häuser genügen, den in Dresden verbliebenen Rest einzuschließen. Auch das kommt in der Judensprache zum Ausdruck. Es ist nicht mehr nötig, die volle Adresse der einzelnen Juden anzugeben. Man nennt nur die Straßennummer der paar in verschiedenen Stadtteilen gelegenen Häuser. Er wohnt in der 92, in der 56. Dann wird der zusammengeschmolzene Judenrest noch einmal viel mehr als dezimiert. Die meisten müssen die Judenhäuser verlassen. Man pfercht sie in die Baracken des Judenlagers Hellerberg und von da geht es wenige Wochen später in die eigentlichen Vernichtungslager. Was jetzt zurückbleibt, sind nur die in Mischehe lebenden, also die besonders stark eingedeutschten Juden, die zum großen Teil gar nicht mehr der jüdischen Gemeinde angehören. Dissidenten oder, ein später nicht mehr genehmigter und verschwundener Name, nicht-arische Christen. Es versteht sich, dass die Kenntnis jüdischer Bräuche und Riten und nun gar die Kenntnis der hebräischen Sprache unter ihnen nur sehr wenig oder gar nicht mehr vorhanden ist. Und nun, dies eben ist das dritte, wenig fixierbare und doch stark vorhandene Charakteristikum ihrer Sprache, wenden sie sich mit einer gewissen Sentimentalität, die durch Freude am Witz gemildert wird, Jugenderinnerung zu und suchen Vergessenes, sich gegenseitig aufzufrischen. Mit Frömmigkeit oder mit Zionismus hat das gar nichts zu tun. Es ist nur eine Flucht aus der Gegenwart, eine Erholung. In der Frühstückspause steht man beisammen, einer erzählt, wie er 1889 bei der Getreidefirma Liebmannssohn in Ratibor als Lehrling eintrat und welch seltsames Deutsch sein Chef sprach. Die seltsamen Ausdrücke, einige Zuhörer strahlen auf, sie erinnern sich, andere lassen sich dies und jenes erklären. Als ich in Krotoschin lernte, sagte Wallerstein, aber ehe er berichten kann, fällt ihm Grünbaum, der Obmann, ins Wort. Krotoschin? Kennt ihr die Geschichte des Schnorrers aus Grottoschin? Grünbaum ist der beste Erzähler jüdischer Witze und Anekdoten. Er ist unerschöpflich und unbezahlbar. Er verkürzt den Tag, er hilft über die schlimmsten Depressionen fort. Die Geschichte des Zugewanderten, der in Grottoschin nicht Synagogendiener werden konnte, weil ihm die deutsche Schrift nicht geläufig war und der es dann in Berlin zum Kommerzienrat brachte, wird Grünbaums Schwanengesang, denn am nächsten Morgen fehlt er. Und ein paar Stunden danach weiß man, dass sie ihn geholt haben. Holen ist in philologischer Hinsicht eng verwandt mit melden. Aber es ist seit längerer Zeit und umfassender im Gebrauch. Der LTI-Sinn des Reflexivums, sich melden, hat nur zwischen Gestapo und Juden seine Geheimgeltung. Geholt dagegen werden Jud und Christ und die Arier sogar besonders massenhaft durch die Militärbehörde im Sommer 1939. Denn holen bedeutet im Spezialsinn der LTI unauffällig fortschaffen, sei es ins Gefängnis, sei es in die Kaserne. Und da wir doch am 1. September 1939 die unschuldig Überfallenen sein werden, so ist die ganze vorherige Mobilmachung ein heimliches, nächtliches Holen. Die Verwandtschaft aber von Holen und sich melden innerhalb der LTI besteht darin, dass zwei folgenschwere und grausame Vorgänge unter farblosen und alltäglichen Benennung versteckt werden. Und dass andererseits diese Geschehnisse so abstumpfend alltäglich geworden sind, dass man sie eben als alltägliche und allgemein übliche Vorgänge bezeichnet, statt sie in ihrer düsteren Schwere herauszuheben.